Netz wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus.
Heute mit dem Berufsfischer Daniel Reiter vom Attersee.
Und wenn ich die Fischerei aufhören müsste, ich weiß nicht, immer, da gehe ich ein. Es ist mein Leben und meine Leidenschaft und meine Freude.
Im Podcast erzählt er uns von seiner ganz eigenen Sicht auf das Leben, die Veränderungen in der Tierwelt des Sees und davon, warum er sich ein Leben ohne die Fischerei niemals vorstellen könnte.
Dann ist das irgendwie so ein Markenzeichen geworden, mit Hut und Lederhosen.
Und der Bart, ne?
Und der Bart, ja. Der Bart ist, kommen wir in der zweiten Hauptschule.
Ganz natürlich.
Ganz natürlich, ja.
Christi Peter.
Servus Robert.
Wir waren ja wirklich schon im Podcast sehr, sehr oft an ganz besonderen Plätzen. Ich denke zum Beispiel an die Kaiservilla, wo wir
Marmorschlössl
haben, im Marmorschlössl, genau. Oder beim Viktor auf der Loserhütte. Aber da, wo wir heute sind, das ist für uns ein ganz spezieller Ort.
Ja, geschätzte Hörerschaft, ich darf wieder warnen, es gibt viel zu hören, weil wir sind mitten am Attersee. Wobei mitten stimmt gar nicht. Wir sind vor der Villa Paulig, kann man sagen.
Genau, wir sind in Sewalchen und wir haben einen ganz speziellen Gast. Man hat ihn jetzt schon kurz gehört, aber er ist wirklich nicht diszipliniert. Offensichtlich. Normalerweise dürfen unsere Gäste immer erst dann anfangen zu reden, wenn wir sagen Servus und dann den Namen. Aber ich glaube, das passt so. Also jetzt einmal Servus, Daniel Reiter, der Berufsfischer vom Attersee. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, grüß euch Gott. Es freut mich, dass ihr da seid und ja, das hinterfragen wollt, was euch interessiert.
Ja, wir haben einiges zu erfahren.
Genauso machen wir es. Als erstes erklären wir mal die Situation, weil ich glaube, das ist was sehr Schönes. Wir sind auf deiner Zille.
Ja, mein Zün ist der Esox Lucius. Ich meine, er ist eher männlich als wie weiblich. Und ist 9,90 Meter lang und hat 20 PS drauf.
Ja, Wahnsinn. Ich kann mich nur erinnern, wie diese Zille getauft worden ist. Das ist ja einige Jahre her und ich weiß sogar immer noch, was das heißt. Das ist nämlich auf Lateinisch der Hecht.
Genauso ist es. Esox Lucius.
Ist es dein Lieblingsfisch?
Es ist mein Lieblingsfisch. Mein Papa isst ihn am liebsten und ich fange ihn am liebsten.
Und wir müssen das nur ein bisschen genauer erklären. Du bist Berufsfischer und am Attersee, wenn man Berufsfischer ist, hat man ja ein bestimmtes Geil. Was ist deins?
Mein Revier geht von der Agerbrücken auf bis zum Litzelberger Keller. Mitte da am See ist es so ein Dreieck und das sind gute 46 Hektar, wo ich da bewirtschaften darf. Mit meinen Kollegen, ich habe nur einen Kollegen, der hat noch ein anderes Revier und wir bewirtschaften zwei Reviere, insgesamt 370 Hektar vom Attersee, von da bis zum Buchberg habe ich und dürfen da mit den Netzfischen, Reisen fischen und wir fischen halt auch leidenschaftlich gern mit der Ange.
Eins muss man noch offenlegen, da jetzt oder zugeben, wir haben ein Bier in der Hand. Wir haben ein Feierabendbier, es ist ungefähr 19 Uhr, es ist wunderschön, die Sonne, die steht schon relativ tief. Und du hast vorher so einen wunderbaren Trinkspruch gesagt, den würde ich jetzt gerne nochmal hören von dir.
Ach, warte, muss ich in die linke Hand.
Wissen wir auch die linke?
Das war voll schön.
Ja, okay, Moment, ich muss mein Bier holen.
Was ist?
So, geht schon.
Was ist da der Hintergrund? Linke Hand oder macht man das generell immer so?
Der Hintergrund ist das bessere Weibmannsheil. Weil ich bin ein Jäger auch noch nebenbei, hier und da. Aber ich habe leider kein eigenes Revier, aber ich jage da gern. Und meine Späßler sind auch Jäger. Und da sage ich, ein kräftiges bessere Weibmannsheil für mich und meine Freunde.
Prost.
Prost. Prost.
Fesch ist das. Man muss ja noch erzählen, dass du in der Lederhosen da sitzt. Das gehört auch noch dazu. Und im Ruderleiberl.
Ja. Also mein Ruderleiberl habe ich eigentlich immer im Sommer. Heute habe ich leider meinen Jagerhut nicht auf mit dem Gamsbord drauf, weil es ist so heiß.
Stimmt, das ist wirklich heiß.
Aber man kennt dich so, Daniel. Also jeder, der von dir spricht, der weiß einfach ganz genau, das ist der Berufsfischer vom Attersee, der immer in der Lederhosen ist. Wie ist denn das gekommen bei dir?
Boah, das ist gekommen. Boah, das ist entstanden, glaube ich, wie ich heimgekommen bin von Fuerteventura. Ich war als Animateur dort und dann bin ich zurückgekommen nach Österreich und habe da mal in Schörfling gewohnt. Und dann hat mein Späßler zu mir gesagt, der Riedler Sepp, es gab ja da Fischrecht zum Pachten. Und ich habe mir gedacht, boah, ja, das mache ich. Ja. Habe aber vorher noch mit meinen Eltern geredet, was sie davon halten, haben sie gesagt, ja, das, ja sicher, mach das. Und dann habe ich es gemacht und dann habe ich mich halt einfach gern trachtig angezogen sowieso. Und dann ist das irgendwie so ein Markenzeichen geworden, mit Hut und Lederhosen.
Und der Bart, ne?
Und der Bart, ja. Der Bart ist, kommen wir in der zweiten Hauptschule.
Ganz natürlich.
Ganz natürlich, ja.
Wie man hört, jetzt ist es pünktlich 19 Uhr. Die Kirche von Sewalchen, ist das gerade?
Ja, auf Radio Oberösterreich wird es heißen, liebe Hörerschaft, Sie hören die Kirchglocken der Marktgemeinde Sewalchen am Attersee. Geweiht ist sie dem heiligen Sohn, so keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall.
Sag
so,
mal Petrus. Sag mal Petrus. Genau.
Das war für dich gut?
Ja, Petrus ist unser heiliger Schutzpatron und deswegen das Petri Heil.
Aber jetzt muss ich dich gleich was fragen. Lernt man das eigentlich oder gibt einem das die Familie mit, Fischer zu werden?
Ich bin der erste Berufsfischer von unserer Familie und mein Vorgänger hat mir ein Jahr mitgenommen und hat mir das gelernt. Und ich habe mir das dann selber angeeignet ein wenig und natürlich haben mir ein paar Leute was erzählt und so, wie es so geht und wie man das machen kann und wie man die Netze setzt und sehr viel lernst selber. Was ganz lustig ist, wenn du mit dem Motorrad durchfährst und dann fährst du ins Netz rein.
Yeah. Oh je.
Verdammte Hundegacke, Entschuldigung, weil ich das sage. Und da kommst du halt einfach rein. Jetzt bin ich seit 18 Jahren Berufsfischer und habe die Facharbeiterausbildung gemacht und die Meisterschule habe ich gemacht, aber leider nicht die Meisterarbeit angegeben. Mhm. Aber die Schule habe ich positiv angeschlossen und das muss ich noch vielleicht, wenn es so geht, einen schönen Gruß an den Mondsee.
Das ist was für den Winter, oder? Das ja, macht genau. Man im Winter irgendwann. Jetzt haben wir ja mal Sommer, jetzt ist die Fischsaison.
Ja, genau.
Genau. Du Daniel, schauen wir mal ganz zurück. Du hast gesagt, du bist der erste Berufsfischer in der Familie, aber bist du auch der erste Fischer, der das als Hobby gehabt hat? Oder warst du ein Bub, der schon bald mit dem Papa zum Beispiel am Attersee gesessen ist und gefischt hat?
Ich bin mitgegangen mit meinem Papa und mit meinem Onkel zum Fischen. Mhm. Meinen ersten Fisch habe ich, wie schon mal erzählt, meinen ersten Fisch habe ich gefangen in der Alex Naumann mit dem Nudelsieb von der Gudrun. Da war ich 3 oder so.
Das war hoffentlich nicht die Köchin.
Nein, war nicht die Köchin. Nein, den Fisch haben wir nicht gekocht. Und wir sind halt dann früher arbeit zu Teiche gefahren und ich habe dann immer schon gefischt am See. Auf Lahm und Schratzen und ich bin der Schratzentod.
Ja, aber da muss ich gleich fragen, was ist ein Schratzen? Weil ich war auch als Bub mit dem Opa da am Attersee, der war Hobbyfischer und hat immer gesagt, wir gehen jetzt Schratzen fischen. Was ist eigentlich ein Schratzen?
Der Schratzen ist der Flussbarsch.
Mhm.
Er ist verwandt mit dem Zander und schmeckt gut. Und für mich ist das der beste Fisch vom See.
Tatsächlich.
Wie bereitest du es denn vor, wenn er so gut ist? Was ist dein Geheimnis?
Ich tue ihn filetieren, hauterziehen und dann ausbraten in Butter. Mhm. Nicht auf einer Seite, 1 Minute scharf abbraten mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Und dann schmeckt er so nussig und er ist so geil. Mhm. Wow, das ist... Das ist der beste Fisch für mich.
Weißt du, was das Problem war? Wir haben immer noch ganz kleine gefischt, die haben wir wieder reinschmeißen müssen. Mhm. Und dann ist er umgefahren ins Fischgeschäft, hat Fisch geholt, hat da oben hingelegt, hat gesagt, der wird gefangen.
Ja, das ist eine gute Sache. Das brauche ich nicht machen, weil die fangen so viele Fische und so große Fische. Auch mit der Angel. Und der größte Barsch, den wir im Netz gehabt haben, hat 43 cm gehabt.
Wow.
Und war im Hechtnetz. Und vor 2 Jahren habe ich mal auf Hecht gefischt und da habe ich so ein grausliches, oranges Gummifisch halt drauf gehabt. Und wirf aus und kurve zu und bin im Gras hängen geblieben und ziehe schnell rauf und dann kurve ich und dann schwimmt mir da ein Fisch nach. Habe ich mir gedacht, warum schwimmt mir da jetzt der Karpfen nach? Da kommt er immer weiter zu und auf einmal sehe ich das, dass es ein Barsch war mit 50, 60 cm und wie er mich gesehen hat beim Boot, hat er angedreht und dann habe ich seine Breiten an sich gehabt. War ja. Der Hund war nicht 40 cm hoch, 30 cm hoch, 3 Meter von mir. Ich habe mir gedacht, ich drehe durch. Wow, das war. Und wow, da bin ich nervös geworden. Und immer nur hingefahren zum Fischen. Ich habe den 2 Wochen befischt, aber er war nicht mehr da.
Aber ganz ehrlich, glaubst du, Fische sind schlau?
Fische sind richtig schlau. Ich habe. Es gibt einen Unterschied. Die Weißfische sind nicht so schlau wie die Raubfische. Ich habe einmal eine Seeverein gefangen vom Ufer aus in der Alex Naumann. Der Sturm ist hergekommen. Meine Leute sind heimgefahren und ich habe mir gedacht, ich muss unbedingt noch auf Hecht fischen, weil das ist das geilste Wetter, wenn ein Sturm zubekommt. Und ich wirf aus, dann habe ich mir so einen 40 cm Hecht gefangen und dann gehe ich ein wenig weiter, da habe ich einen Mann getroffen mit seinem Burm und habe ich Grüße gesagt und gehe weiter und schmeiß raus. Und auf einmal kriege ich einen Biss vom Ufer aus. Bist du deppert? Ich habe einen Pilkerstang gehabt mit 300 Gramm Wurfgewicht. Ich weiß noch ganz genau, die habe ich mir bei einem Geschäft gekauft, wo es früher solche Sets gegeben hat. Und dann geht die Ratschen. Und dann nimmt man die 150 Meter Schnur. Und hier da unten ist einmal rausgekupft, 2 Meter, 1,5 Meter und hat sich beeilt. Und dann fällt es wieder rein und, scheiße, jetzt habe ich es nicht mehr. Verdammt. Ich trat wie ein Depperter. Und dann auf einmal habe ich wieder Kontakt. Und dann kommt die Zuber ans Ufer und ich bin auf sicheren Steinen gestanden, wir sind da am Ufer, sind da oben in der Alexenau. Dann kommt die Zuber und schwimmt her und schwimmt mit dem Schädel gegen die Steine und will sie in den Köder rausreißen. Das hat sie 10-mal probiert und dann war die Energie aus. Dann hat sie wieder Fluchten gemacht. Und ich hab schon die anderen zwei geschrien, weil ich hab keinen Kescher mitgehabt. Und die haben mir den keschert und der Bub keschert dann die Säfer rein und sagt, boah, das ist eine schöne, ist der Kescherbruch.
Nein, wirklich.
Das gibt's ja nicht.
Ja, ich weiß nur so, wie es vorher war.
Und ich wollte schon fragen, wie es geschmeckt hat.
Ja, die hat richtig gut geschmeckt, weil ich bin ja dann heimgefahren zu meinem Papa, weil das hab ich habe ja nicht den Fisch zeigen müssen, aber dazu habe ich es nicht ganz genosert, was das für Fisch ist eigentlich, weil der Hecht mit einem Meter, der zieht nicht so wie die Seferin mit 5 Kilo. Und es war für mich eine ganz besondere Sache und ich habe seitdem keine große Seferin mehr gefangen mit Dange.
Aber es gibt sie offensichtlich.
Sie gibt es, ja. Ein paar Kollegen fangen auch mit 8 oder 10 Kilo. Ich glaube, die Schwarene, die was aufzeichnet ist, hat 24 Kilo oder 26 Kilo gehabt, irgend sowas. Kann man nachlesen in den Memoiren von den Berufsfischern am See.
Sag einmal, was gibt es denn für Fisch am Attersee?
Ja, da gibt es ein paar.
Also, ist ein Unterschied zu früher oder ist es eh noch gleich?
Also ich habe früher keine Wollerne gefangen und keine Sonnenbarsch. Wir fangen jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren fangen wir Welse und Sonnenbarsch in die Reusen. Und an Wels haben wir im Hechtnetz einmal drinnen gehabt. Und Praxen sind wieder da. Ja, hin und wieder haben wir wieder mal Praxen da und unser Hauptfisch ist eigentlich der Hecht, der Karpfen, der Schlei und die Rennanken. Und der Aal ist unser Liebster, aber heuer fangen wir nicht so viel.
Aber worauf führst du das zurück, dass sich das ändert?
Ich kenne mich jetzt nicht recht gut aus in der
Physik.
In der Physik, Chemie und in der Natur, keine Ahnung.
Aber du hast 2 Augen und ich würde gerne wissen, was du denkst. Weil du bist viel heraus in der Natur, du beobachtest seit vielen Jahren. Was fällt dir auf?
Er wird einfach wärmer.
Der See?
Er wird einfach wärmer. Und bei uns sind so viel. Ich wohne gleich am See und ich schaue aus bei der Haustür und gehe fischen und es verändert sich. Es sind nur mehr Weißfisch unterwegs und die Rennanken gehen weiter runter. Keine Ahnung, wir fangen mit der Angel so wenig Rennanken.
Aber Daniel, wir haben ja dieses Problem mit den Muscheln jetzt. Ich weiß ja, die tatsächlich nicht. Wie heißen sie? Sag nochmal.
Die Quackermuschel.
Die Quackermuschel. Ist das auch etwas, was du merkst? Also ich sehe es ja, ich habe mir heuer schon 2-mal den Zeh aufgeschnitten mit solchen Muscheln. Das ist wirklich eine Plage. Aber hat das eine Auswirkung auch wirklich auf die Tierwelt unter Wasser?
Auf die Tierwelt. Ich habe Perlfische gefangen. Die Dreikantmuschel war ja bei uns immer schon im See. Und ich habe Perlfische gefangen. Die waren komplett voller Dreikantmuscheln. Und ich habe größere Karpfen gefangen, die haben genau dasselbe drinnen gehabt. Die haben einfach die Muscheln runtergeklappt. Und das wird nicht mehr gefressen. Ich kann das nicht sagen, warum das so ist. Und wir haben sicher nicht Probleme mit den Netz, weil die ganzen Muscheln, sie setzen sich überall fest auf die Asteln. Die fangen an zum Wegtreiben und treiben uns in die Netze rein. Und es ist eine arge Partie, wenn du zu den Bojen fährst, kannst du schauen bei der Kette runter. Da ist rundum ein Dumm so viel.
So ein Stock, gell?
Der hat 20 cm Durchmesser.
Aber jetzt erklär nochmal, du hast gesagt, es hat immer schon Muscheln gegeben am Attersee. Ja. Man hat aber die Geschichte gehört, dass Boote eben invasive Muscheln hergeholt haben, oder?
Ja, und das ist die Quackermuschel. Okay. Und die verdrängt die Dreikantmuschel, weil die überwächst die Dreikantmuschel und die wird sterben und weg sein dann vom See. Okay.
Die wird aussterben, sagst du. Sag, wenn sowas in ein Ökosystem eindringt, so wie diese Quackermuschel, wie du sagst, ist das irgendwie umkehrbar oder ist das jetzt einfach die Realität in Zukunft, dass die da ist?
Das ist die Realität und ich weiß halt nicht, wie wir das lösen konnten. Außer die Karpfen, die lieben Fischerl, fangen an zum Quackermuschelfressen.
Also, das ist auch super. Also lieber Karpfen, liebe Fischer, fangst die Karpfen nicht mehr raus.
Aber sie schmecken aber auch gut, die Karpfen. Ich mag schon gern.
Ja, super.
Ja, im Biertag.
Aber war es eigentlich früher nicht so, dass Boote in die Adria eingesetzt wurden und dann wieder hergekommen sind? War das früher nie so? Warum hat es das früher
sicherlich
nicht gegeben?
Sicherlich hat es es ergeben, aber ich konnte mir halt einfach vorstellen, in der Corona-Zeit haben sie es, glaube ich, eingeschleppt.
Mhm. Genau, ich glaube auch.
Und ich mag es jetzt nicht auf die Fischer schieben. Aber die Fischer sind um und umgefahren und fischen hast dürfen und kommst mit dem Boot an. Und jetzt haben sie so ein Projekt, dass halt einfach am Mond sein wollen sie jetzt, dass die ja nicht zu einer kommt, die Quackermuschel, dass halt, wenn Boote kommen, sie kehren angewaschen vorher, sie kehren sauber gemacht. Ja. Oder wenn du irgendein Gewässer verlässt und zu einem anderen Gewässer fährst, kehrt das Boot gereinigt. Mhm. Das ist ungefähr genauso, wie wenn du jetzt vom See kommst und am Fischerboot warst, musst du vorher deine Schuhe desinfizieren, wenn du in einer Fischzucht fährst. Und zum Beispiel, weil wir fangen ja nicht so viel Fisch, wir brauchen hier und da mal ein wenig einen Bachseibling oder so und dann holen wir was und dann musst du halt einfach vorher vorbereiten und es sollte hygienisch sein. Mhm.
Voll der wertvolle Tipp.
Absolut. Daniel, du hast vorher angesprochen, du hast mit deinem Papa gefischt in deiner Kindheit. Sind das die schönsten Erinnerungen, die ihr habt, gemeinsam fischen? Ist das das, was euch verbunden hat immer?
Fischen war schon immer schön, aber wir haben so auch viele schöne Sachen gehabt. Mein Papa hat mir Schwammersuche gelernt und meine Mutter. Und er hat uns zu der Natur gebracht. Sie haben uns zu der Natur gebracht. Und es war einfach die Fischerei immer schon eine Leidenschaft von mir. Und die Fischerei hat mich so gefangen, ich kann nicht mehr aus. Mhm. Und wenn ich die Fischerei aufhören müsste, ich weiß nicht, immer, da gehe ich ein. Es ist mein Leben und meine Leidenschaft und meine Freude.
Mhm. Schaffst du es, dass du das an deinen Sohn, weil du bist ja Papa, auch wieder weitergibst?
Ja, ich gebe das schon weiter. Meine Tochter, ich habe nur eine Tochter in Tirol. Hallo Marlina! Und sie fischen alle zwei mit mir.
Super.
Und es ist auch voll eine schöne Sache, wenn du mit deinen Kindern fischen gehen kannst. Und sie selber nicht aufhören können. Fangen wir nur an!
Das ist die letzte Frage, bevor wir dann zur Berufsfischerei kommen. Aber mich interessiert das trotzdem, weil die Fischerei ist ja eine Leidenschaft vorher schon gewesen bei dir. Und ich kenne ja auch viele Freunde von mir, die diese Leidenschaft haben. Was ist das Besondere am Fischen? Was an so fängt? Ist es die Ruhe? Ist es das in der Natur sein? Was macht es aus?
Jeder Fischer mag gern Fisch fangen. Man genießt trotzdem auch den See und die Natur und die Umgebung oder die Gesellschaft von Fischerkollegen. Aber das Schönste ist einfach geschafft, wirklich einen Fisch fangen. Und dann mit deiner Familie dann kochen und essen und zubereiten. Es ist ganz selten. Manchmal überkommt es mich, dann lasse ich aber einen Fisch aus.
Okay.
Weil ich einfach eine Freude gehabt habe. Man, den habe ich gerade aus Zufall jetzt erwischt. Und ich habe einmal so eine schöne Bachforelle gefangen, die habe ich mit der Fliegenstange gefangen und die hupft aus dem Wasser und ich richte den Kescher und reiße die Fliegen los und fliegt in der Luft in meinen Kescher rein.
Wahnsinn.
Weil man dachte, das gibt es nicht. Das ist eine Maß, normalerweise weiß man auskommen.
Und dann hast du es freilassen?
Dann habe ich es ausgelassen, ja. Ja, echt eine super Partie. Und ihr seid selber gerade mit mir heraus.
Ja, es ist ein Traum. Also man muss das wieder mal sagen, es ist wirklich eine super Stimmung. Vor allem jetzt, wo die Sonne gleich untergeht. Das ist ein schönes Bild eigentlich. Schaut, dass wir nur ein Podcast sind.
Absolut, ich mache Fotos.
Ja.
Wir werden das dann posten. Also schaut unbedingt rein, Instagram, Facebook, wir zeigen euch das.
Aber was wir schon spüren, ist diese Ruhe. Diese Ruhe, die hast du am See halt, wenn du mitten am See bist, schon im Unterschied, wenn du am Ufer stehst, oder?
Auf alle Fälle. Du bist da draußen am See alleine. Und wenn es wieder schier ist, dann bist du komplett alleine. Da ist niemand da.
Ja.
Und dann hast du Freude. Und wenn du einen Späßel dabei hast oder deinen Bruder oder irgendeinen Verwandten und da bist du heraus und dann fischst halt einfach dahin und dann wird halt einfach einmal eine halbe Stunde nichts geredet. Mhm. Und bist halt einfach in Gedanken bei deinen Sachen, was dich beschäftigen und bam, auf einmal beißt wieder Fisch. Ist wieder vorbei.
Das mit dem Nichtreden, das werden wir halt nicht zusammenbringen, wir beide oder wir drei. Aber jetzt hast ja du trotzdem, jetzt sagst du, es ist so wunderschön, es ist so ruhig, es ist so toll draußen. Und dann hast du aber trotzdem die berufliche Komponente auch noch da reingeholt. Wie schaut so ein Alltag oder so ein typischer Tag bei dir aus, wenn du fischen gehst?
Ich habe ja ein Glück, dass ich ja nicht hauptberuflich Fischer bin. Ich bin nebenberuflich Lackierer und Sandstrahler in der Lenzing drinnen und habe dort eine Frühschicht von 6 bis 2 und dann geht sich das nach der Arbeit relativ gut aus. Dann habe ich den Ausgleich am See heraus. Mir macht mehr Arbeit Spaß in der Firma und da ist einfach die Berufsfischerei, das ich tue gern die Leute Freude machen, dass ich die Fisch verkaufe. Und sehe dann das Geilste haben zum Essen.
Bist du jeden Tag am Wasser?
Ich bin eigentlich fast jeden Tag am Wasser, ja. Von Ende März bis Mitte Jänner. Und dann haben wir meistens 2 Monate Brot heraus.
Und dann legst du noch Hand an, oder? Dann renovierst du das Boot meistens.
Ja, genau. Ich muss dann Streicher herrichten und restaurieren halt, also wo es halt so auffällt. Und dann freue ich mich schon wieder, wenn es gemacht ist.
Aber ist es Beruf oder ist es Berufung?
Es ist mehr Berufung. Wenn ich die Berufsfischerei mehr ausüben würde, dann war das für mich ein wenig zu viel, glaube ich. Wenn ich nur 8 Stunden, 10 Stunden am Tag Netze setzen, Netze rein, dann kommt man für, dass ich vielleicht ein wenig die Leidenschaft verlieren darf, weil es mir einfach zu anstrengend ist oder ich die Leidenschaft verliere, weil ich es dann jeden Tag machen muss und soll. Und so in dem Ausgleich, wie ich es jetzt mache, mit der Arbeit, mit der Hobbyfischerei, mit der Berufsfischerei, ist das eine ziemlich angenehme Sache.
Wem verkaufst du eigentlich die Fisch?
Ich verkaufe die Fisch hauptsächlich an den Nagel Lukas, nach Traunkirchen.
Auch kennen wir.
Auch ein Gast schon in diesem Podcast gewesen.
Ja, wir sind gute Spezies, hätte ich gesagt. Und er hat mich, seitdem ich Berufsfischer bin, immer gefragt, ob ich ihm was liefern kann. Und da ist sich das aber gut ausgegangen. Und in Litzelberger Keller beliefert er hin und wieder in Langostinos. Und da, wie heißt es? Kurz, ich Fuchs entschuldige. Das Lokal De Lingo in Nussdorf.
Ja, sicher. Wunderbar. Ja. Aber das sind ja lauter Lokalitäten und Restaurants, die sehr für Qualität bürgen. Das ist ja eigentlich ein Ritterschlag für dich, oder? Wenn genau die dann deinen Fisch nehmen. Was macht den Fisch so besonders im Attersee?
Der Fisch hat einfach vom See auch so eine geile Qualität, so eine gute Qualität. Und da kannst du nichts falsch machen bei dem, wenn du den lieferst. Weil er ist einfach aus dem klaren Wasser, aus dem Trinkwasser außer. Und ja, ist eine Freude, dass wir so einen sauberen See haben.
Aber da gibt es ja immer wieder diese Geschichten, dass der See einfach eigentlich zu sauber ist für die ganzen Fische und so weiter. Stimmt das?
Ja, der Attersee ist einer von den nährstoffärmsten, fischärmsten Seen. Wir haben ungefähr einen Kilobestand von 40 Kilo am Hektar. Der Mondsee hat 140 Kilo, glaube ich.
Wow, das ist ein Unterschied.
Das ist wirklich Wahnsinn. Ja,
und er ist halt schon sehr rein geworden. Und wie man sich jetzt erzählt, mir ist noch nie aufgefallen, wie heuer, dass der See so rein ist und dass man so weit oben sieht.
Du hast völlig recht, ist mir auch aufgefallen gestern. Ja, das stimmt wirklich.
Ich weiß nicht, ich war heute in der Alex Naumann, wo ich aber Boden mit meiner Familie und wo meine Verwandten auch einen Bodenplatz rum haben. Und du kannst beim Anlegesteg normalerweise nie am Grund oben schauen. Und du siehst alles, es ist so rein und so klar. Ich kann es nicht genau sagen, warum. Hängt es mit den Muscheln zusammen? Ich weiß nicht.
Da haben wir es wieder.
Genau.
Aber eigentlich hat ja alles begonnen mit dieser berühmten Ringleitung um den Attersee, ne?
Die Ringleitung ist auf alle Fälle. Wir müssten vielleicht die Ringleitung wieder ein wenig abbauen. Wir brauchen ein wenig Chlorophylleintrag für die Algen, für den Algenwuchs im See. Und Algen sind super für die Fischerl. Fischerl sind gut für die Fischerl. Und Fischerl sind gut für die großen Fischerl.
Aber jetzt muss ich dir noch was fragen zu den Wirten, die du belieferst, weil das ganz eine spannende Geschichte ist. Hast du manchmal einen Stress, dass sie Fische von dir erwarten und du kannst sie nicht bringen und kannst sie nicht liefern? Gibt es auch diese Situation?
Diese Situationen gibt es relativ oft. Ich kann nicht alle beliefern. Und gerade im Sommer, wenn es so warm wird, wie es jetzt ist, dabei geht es noch. Aber du fängst im Sommer fast nichts. Und es ist eine Katastrophe. Sie ziehen nicht. Es ist so warm. Da ist es sehr schwierig, dass du lieferst.
Aber dann erklär mal, das heißt, die Fische gehen tiefer, oder?
Sie sind tiefer oder sie ziehen nicht. Oder sie sind in der Schwebe. Und in der Schwebe ist was der mitten am See und auf 20 Meter tiefen fischen die Kollegen. Und das tue ich nicht. Und bei mir da herunten, muss ich sagen, weil da ist der Auslauf, weil Unterrache ist ja Omen.
Genau, richtig.
Und man darf ja nicht von Norden und Süden ausgehen,
genau.
Wo ich hier und da durcheinander komme. Weil ich sage auch, wir sind herum.
Ja, aber wir sagen auch, wir sind herum.
Ja.
Natürlich.
Aber das Wasser fließt anders.
Ja, ist richtig,
stimmt. Unterrach und der
Sprach. Eben.
Stimmt eigentlich. Gut, dass du uns das erklärst.
Entschuldigung, ich hoffe, es ist keine Sau.
Nein, bestimmt nicht.
Du, jetzt hast du trotzdem gesagt, okay, jetzt geht es um die Anzahl der Fische, die du vielleicht im Sommer nicht liefern kannst an die Restaurants. Aber es geht ja auch, weiß nicht, außer du kannst es anders steuern, als ich mir das vorstelle, aber du kannst ja nicht 100% entscheiden, was du aus dem See rausholst. Wie machst du das dann? Gehst du trotzdem zum Lukas hin und sagst, das ist mein Fang und er kauft es hin? Oder pickt er sich dann die Stücke raus? Wie funktioniert das?
Also der Lukas nimmt alles sich, was er kriegt vom See.
Tatsächlich.
Und da tut er nicht um. Da tut er nicht um und er sucht sich nicht die Edelfische aus oder er macht vom Rodaug bis zu der Seeforellen an jeden Fisch perfekt und man kennt es, wie er es macht. Und ich habe selber schon bei ihm essen dürfen und es ist so gut.
Stimmt, wir zwei auch.
Absolut.
Wir lieben es. Das müssen wir wieder mal grüßen lassen.
Absolut, machen wir hiermit. Liebe Grüße vom Salzkammergut Podcast. Der Lukas ist nett wieder.
Du, ich sehe die Angel, du hast aber auch was von Netzen erzählt. Was machst du lieber?
Mit der Angel fischen.
Ja, das haben wir fast gedacht. Aber ist eine Qualität, hast du wahrscheinlich mit der Angel, das macht mehr Spaß, aber die Quantität bringst du mit dem Netz, oder?
Ja, es gibt Tage, wo ich mit der Angel mehr Fisch fange als mit dem Netz. Aber die Netzfischerei ist für mich auch eine spannende Sache. Du tust die Netze aufnehmen und sauber machen und dann legst du es auf die Nacht aus und am nächsten Tag holst du es ein und dann bist du gespannt, ob was drinnen ist und dann ziehst du bei der Schnur und dann spürst du schon Bällen und dann kommt ein schöner Fisch rauf. Das ist schon spannend und das taugt mir trotzdem auch.
Aber du hast mir ja mal erzählt, dass du das ganz, ganz, ganz speziell magst, wenn die Bootsfahrer dann sie draußen an deine Bojen vom Netz hängen und ein bisschen Pause machen, gell? Das taugt auch.
Ja, das finde ich ganz nett. Das ist eine ganz liebe Sache, wenn sie sich da anhängen bei meinen Bojen und dann geht am besten nur ein starker Ostwind, dann ziehen sie so schön die Netze durch das Gras durch und wo weiß es noch so. Ja. Und ich habe liebe Kollegen, glaube ich, die was vielleicht eifersüchtig sind, die was einfach bei den Fischernetzen die Bojen anschneiden.
Das ist nicht wahr.
Das ist mir schon passiert und bei den Reisen haben sie mir schon geschnitten, aber mittlerweile ist es schon weniger, aber die haben mir früher einfach die Bojen angeschnitten. Und find mal auf 25 Meter Tiefen deine Netze.
Ja.
Dann habe ich so einen, bin ich mal gefahren, habe ich so einen großen einen Anker mit drei so Dornen da. Und dann muss ich halt da durchfahren und muss ich das anfahren, bis dass ich mein Netz erwische. Dauert oft 2-3 Tage und es sind ja die Fische unten drinnen. Und
ja, stimmt.
Die Deppen.
Aber erklär mir das mal, weil ich kenne mich nicht so gut aus. Das heißt, ihr habt ja normalerweise diese Kanister dran, oder? An den Netzen oben. Und dann hängt es noch zusätzlich an der Boje oder nur an den Kanister?
Nein, das sind die Bojen.
Das sind die Bojen, ja, die Kanister. Wir haben die weißen Kanister. Ich glaube, mittlerweile können sie grün sein.
Ja.
Und am Anfang und am Ende von den Netzen kommen die Kanister drauf.
Okay, und da hängt da nicht gleich das Netz dran, sondern es hängt ein bisschen tiefer, oder?
Es hängt tiefer, ja. Das Seil ist ungefähr 20 Meter lang, was auf der Kanister drauf ist und dann ist das Netz drauf. Das steht unten am Grund und zieht sich über höchstens 250 Meter, weil 5 Netze dürfen wir zusammenhängen. Mhm. Ein Netz hat 50 Meter Länge und da kennzeichnet es das mit den Bojen am Schluss und dann ziehst du es halt einfach ein. Mhm. Aber wenn die nicht mehr da sind, kannst du es nicht aufziehen.
Mhm. Alles klar.
Jetzt haben wir viel über die Fischerei gesprochen und ich finde das ja faszinierend. Aber anfangs haben wir über die Lederhosen gesprochen. Dass das dein Markenzeichen ist und dass du das immer tragst, auch den Jagdhut. Und du bist eben Jäger, du bist Fischer. Wie wichtig ist Tradition für dich?
Die Tradition
generell,
ist
für mich die Tradition vielleicht auch des Salzkammerguts.
Ich mag das auf alle Fälle weiterführen und ich freue mich auch, dass meine Kinder das machen und meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister gerade hier und da. Und für mich ist die Tradition vom Salzkammergut und die Fischerei, die Natur, eins von den wichtigsten Sachen. Und Salz darfst du nicht vergessen, weil ohne ein Salz schmeckt der Fisch nicht so gut.
Aber ist das eine Verantwortung für dich, dass du gerade als Berufsfischer dazu beiträgst, dass das alles eben erhalten bleibt?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel dass ich da dazu beitrage, aber ich glaube, ich bemühe mich und die Leute haben mich schon auch geredet deswegen, dass ihnen das gefällt, dass ich die Tradition so führe, wie ich es mache. Ich mag es einfach. und Lederhosen brauchst du nicht waschen.
Das stimmt, das ist richtig. Wobei, wir haben jetzt gelernt, es gibt sogar Lederhosenreinigung.
Ja, genau, gibt's.
Ja.
Robert, du hast eine brennende Frage, die du dem Daniel stellen wolltest.
Jetzt traue ich mich nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen eine gruselige Frage, aber man hört ja immer so viel von Tauchern, die sterben im Attersee. Hast du schon mal eine Leiche hier gesehen?
Ich habe zum Glück noch keine Leiche nicht gesehen da am See.
Es war auch noch nie irgendein Taucher in deinem Netz oder so?
Nein, in meinem Netz noch nicht. Aber ich habe einen Kollegen, ich glaube, er hat aufgehört zum Fischen mittlerweile. Ich sage jetzt den Namen nicht. Der hat einmal im Saiblingnetz eine Leiche drinnen gehabt und hat die Netze aufgezogen und denkt, boah, es geht so schwer. Und auf einmal sieht er da die Person in dem Netz da drinnen und er hat es nicht reingebracht ins Boot. Und ein Kollege von ihm ist vorbeigefahren und hat die Person ins, haben sie miteinander die Person ins Boot rein da und dann haben sie die Polizei angerufen und dann ist die Person schon 11 Jahre angegangen.
Wahnsinn! Eine Taucherin, gell, hast du einmal erzählt.
Mhm. Genau. Mhm.
Unglaublich konserviert, nämlich auch im Tauchanzug.
Ja, genau, und mit ihrer Kalkschicht, mit unserer Kieselalgen, das hat, die hat so eine Schicht drüber gehabt, haben sie gesagt, die Kollegen. Und es war keine schöne Sache für ihn.
Ja, zum Glück ist dir das nicht passiert, weil ich glaube, das ist der Schock des Lebens. Aber was hast du schon für seltsame Sachen aus dem See hochgeholt?
Da habe ich ein ziemlicher Gaudi.
Du musst sagen, Hopszeit.
Ich wollte mal dringen, ich habe nämlich ein ziemlicher geile Partie.
Ja, zum Wohl.
Ich war heraus am See und habe gerade Netze geholt. Und alles sich gemacht und Fisch versorgt, Fisch putzt und fahr zu wie in den Hof meine Marina Schörfling, wo der Sigi ist. Hallo Sigi! Und dann ruft mich ein Bekannter und sagt, Daniel, da hat unten am See, da schwimmt ein Stier.
Was?
Hab ich mir doch gedacht, was ist jetzt mit ihm los? Ich hab's nicht geglaubt. Und die Nagi Uli war mit ihm mit und haben sie mich angerufen und haben gesagt, da draußen ist wirklich ein Stier. Okay, dann bin ich da gefahren und sie sind mit dem Ruderboot gerudert und dann sehe ich, wie vor einer wirklich ein Rindfisch. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Stier war. Auf alle Fälle ist in der Rosenau beim vom Bauern ein Rindfisch rausgekommen, ist der Pfau gerannt und bei uns da in den See reingekupft, gleich bei der Brücke. Und ist da geschwommen, grüner am See. Und dann fahre ich da hin, dann habe ich gesehen, dass er Sei drauf hat. Dann habe ich die Kuh gehabt beim Sei. Der Ferdinand ist reingestiegen, Dulli ist nebenbei weitergerudert, dann sind wir zu der Polizei, die war schon da, und die Feuerwehr hat uns nur ein Seil gegeben. Dann haben wir das Seil angemacht bei der Kur, wo es angemacht war, und das Seil zugeworfen zu der Polizei. Dann war es ja nur so lustig, wie wir mit der Zünd zugekommen, im seichten Wasser, ist mit uns die Kur da oben rumgerannt im Wasser. Dann haben wir sie viel Draht. Dann hat die Bayerin hat geschrien, wir müssen hier einen Fetzen über die Augen tun. Dann habe ich das gemacht, dann habe ich so einen stingenden Fischfetzen genommen. Ich weiß nicht, ob es bewusstlos war oder nicht, aber auf alle Fälle war es dann wirklich ruhig. Dann haben wir zugefahren können, dann haben sie das Seil um einen Baum umgewickelt und dann haben sie es zugezogen. Ein Rindfisch habe ich schon mal gefangen. Ja.
Unglaubliche Geschichte.
So narrisch.
Wobei kann man die Bemerkung nicht verkneifen. Es war wahrscheinlich nicht das einzige Rindfisch, das im Attersee schwimmen war.
Wahrscheinlich nicht.
Wie meinst du denn das? Wir reden nicht drüber. Aber das ist wirklich was Besonderes, oder? Einen Schatz hast du noch nicht gehoben, oder?
Schatz habe ich leider noch nicht gefangen.
Oder unzählige Sonnenbrillen.
So, einen Schirm habe ich schon mal gefangen. Einen Regenschirm habe ich schon mal gefangen. Irgendein so ein Bootsteil. Was war das lustig? Ja, einen Bisamratzen habe ich mal in der Reise gehabt. Der Trottel ist da, haben wir dumm gedacht, da ist mir ins Netz reingegangen. Eine Gelbrand-Schmuckschildkröte war schon mal in der Reise. Goldfisch haben wir schon gefangen.
Das gibt's ja nicht.
Ja.
Goldfisch, wie kommen die in den See?
Wahrscheinlich werden sie es aussetzen.
Ach so,
wenn sie den Teich auslassen oder so. Okay. Das beste Hechtfutter, die überleben nicht lang mit ihrer Farbe.
Stimmt, genau.
Genau. Daniel, wir haben ja auch noch eine gute Geschichte von einem Hecht zu erzählen. Das hat auch mit deiner Beziehung zu tun, gell?
Mit meiner Ehe. Ja, ich habe es eh schon mal erzählt. Aber
erzähl es uns doch nochmal.
Ich erzähl's euch gern. Da muss ich mich wieder konzentrieren, dass ich es nicht falsch ausrede, weil meine Frau riecht besser zu aus, wie ich es sage. Auf alle Fälle.
Das ist bei mir auch so. Ich erzähle die Geschichten besser, meine Frau erzählt es wahrer. Was ist gescheiter, glaubst du?
Besser erzählen. Ja, meine Frau ist also eine Liebe. Auf alle Fälle habe ich es kennengelernt am Dümikammer Kirtag. Mhm. Dann sind wir 2 Jahre miteinander gegangen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich habe mir schon auf sie gestanden, aber richtig, ich stehe mir immer nur auf sie. Und dann sage ich zu ihr, wenn ich einen Hecht fange mit über 10 Kilo, dann heirate ich. Und ich habe so Blätter hingeredet. Und das war im Herbst, Fischereisaison ist aus gewesen mit der Angelfischerei und nicht dann mehr Netz gefischt. Und dann fahre ich mit meinen Späseln aus am ersten Tag des Jahres auf Hecht, das ist der 16. Mai. Und wir vor dem Schloss kommen und schmeißen aus und bam, vor mir kriege ich einen Biss. Boah, das ist ein guter. Dann habe ich nicht zuverziehen können, dann kommt der Hecht an die Oberflächen und dann fängt er an zum Kämpfen. Er ist rund ums Bock geschwommen, er ist dreimal gekupft und der Vitus, mein Spezi, hat geschert und dann ist der Fisch im Boot und dann hat er 1,18 Meter und 11 Kilo gehabt. Ja, verdammt. Da habe ich mir gedacht, boah, hat es mich da nicht gesetzt, jetzt muss ich heiraten. Na ja.
Jetzt muss ich da gleich fragen, war da die Überlegung ganz kurz da, den einfach wieder ins Wasser zu schmeißen?
Ja, ich kann es nicht genau sagen, aber nein, weil es hat genauso gepasst. Und ich habe ja dann den Hecht mitgenommen zu mir. Neben meinem Boot habe ich einen Fisch gehalten. Da habe ich dann lebendig eine da. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, boah, Kindermann, entweder lass man aus oder er darf leben. Aber nein, für das werden wir essen. Und ich habe ihm dann einen, ich habe am nächsten Tag gleich einen Verlobungsring gekauft und ich habe gewusst, mein kleiner Finger ist wie ihr Ringfinger. Und dann habe ich den Verlobungsring in Hecht auf dem Schwanz aufgebunden und dann habe ich ja den Hecht gezeigt, weil ich wollte ja unbedingt den Hecht zeigen.
Jetzt bist du ein aber, Romantiker auch noch.
Ja, mit dem Hecht und mit der Fischerei auf alle Fälle. In Verlobungsringe am Schwanz aufgebunden.
Ja, ja, eben.
Zum Glück habe ich den Hecht genommen.
Okay, wir müssen jugendfrei bleiben.
Alles ist gut.
Aber wirklich eine gute Geschichte.
Ja, und dann habe ich ja halt den Hecht gezeigt, aber sie hat sich genossen, dass der Ehering, der Verlobungsring draufhängt.
Ah, den hat es gar nicht gesehen?
Den hat es nicht gesehen gehabt, nein. Und dann habe ich ihn halt noch mal rausgefangen und wir haben ein Bild gemacht miteinander. Und dann habe ich den Ring oben da. Und dann habe ich es gefragt. Es ist, ich glaube, irgendwie habe ich schon gesagt, das ist nicht einfach, aber ich liebe dich und möchte jetzt meine Frau sein. Und sie hat gesagt, natürlich! Lieb umformt. Hallo, meine liebe Frau.
Hängt das Bild jetzt bei euch im Schlafzimmer?
Nein,
hängt der Hecht jetzt bei euch im Schlafzimmer? Ich kann mich erinnern, früher ist bei einem Gasthaus aus meiner Kindheit tatsächlich ein ausgestopfter Hecht an der Wand gehängt.
Ja, ich habe einen ausgestopften Wallerschädel daheim. Aber in Hecht habe ich noch nicht präparieren lassen, er war zu klar. Für mich, ich mag nur einen 1,30 Meter. Los ihn präparieren. Und wir haben das Büdel auf alle Fälle daheim, wie wir miteinander beim wie wir beide ein Hochzeitshecht in der Hand haben.
Der Hochzeitshecht. Das ist eine Geschichte.
Naja, andere nennen sich selbst als Bräutigam so. Heute bin ich der Hochzeitshecht.
Und ich war ja schon mal ein wenig im Fernsehen und dann haben die Leute gefragt, hat der Daniel für das Fernsehen gut gelungen? Und meine Frau hat gesagt, nein. Der hat nicht gelungen. Das war genau so, wie er es erzählt hat. Ja. Und bei meiner, ja, das war eins von den schönsten Sachen in meinem Leben. Und jetzt habe ich meine liebe Frau und meine lieben Kinder.
Und nie bereut, gell, Daniel?
Nein. Das werde ich nie bereuen, weil ich habe auch Masen. Meine Frau lässt mich fischen und jagen und lässt mich sein, wie ich bin.
Geht sie eigentlich manchmal mit?
Manchmal geht es mit, aber eher selten. Früher ist es mehrer mitgegangen. Mhm. Aber jetzt mit unserem Buben ist sie ein wenig mehrer eingeteilt. Mhm. Und lässt mich Fischer Dani sei.
Okay, Fischer Dani, eine tiefsinnige Frage. Was sind denn die Werte, nach denen du lebst?
Ehrlich sei, nicht liegen, freundlich, einen Hunger und einen Durst haben und fleißig sei.
Ja. Das passt eigentlich recht gut in die Region, oder? Das sind so die Grundwerte, die wir so haben.
Ja, ich meine, dass das so ist. Ich glaube, ich habe es so mitgekriegt von meinen Eltern und
hast du eigentlich ein Lieblingsplatzl am Attersee oder irgendwo rundum?
Das Lieblingsplatzl ist eh da in meinem Fischereirevier.
Mhm. Ja. Wir durften heute zuschauen, wie du die Netze aufgehängt hast. Das machst du immer, oder? Am Abend kommen die Netze.
Und ich habe mir gedacht, ich warte auf euch und dabei tue ich halt die Netze aufnehmen. Und es ist oft eine Abendsituation und da kannst du in deine Gedanken gehen und du hast die ganzen Muscheln raus, ja. Das ist ja kein so, ja, das ist ja so eine tägliche Arbeit eigentlich, wenn du fleißig bist.
Und wie oft sitzt du eigentlich und musst Knoten aufmachen? Das war immer lästig bei meinem Opa nämlich. Der hat immer gesagt, du bist für die Knoten zuständig. Deswegen hat mich das Fischen nicht so gefreut.
Boah, ich möchte wissen, ich weiß nicht, wie viele Stunden, dass ich... Ich habe jetzt schon eine gute 1500 Stunden an meinem Boot gearbeitet, in die 18 ich war. Und ich schätze mal, 2000 Stunden habe ich schon Knoten aufgemacht.
Das ist furchtbar, oder?
Es ist eine Katastrophe. Ja. Oft brauchst du für einen Zopf 5 Stunden. Eben. Und dann gehst du wieder weg, weil du drehst durch. Und deine Hand hast du es auch nicht, das Netz. Nein. Wenn du ein neues kaufst, ist es wahrscheinlich gescheiter. Ja. Aber nein, du machst es einfach auf.
Ja. Aber das klingt ja noch wahnsinnig viel Arbeit, das Ganze. Das ist ja ein intensives Handwerk, was du betreibst. Würdest du sagen, dass die Leute das schätzen an dem Fisch, der ja wahrscheinlich ein bisschen teurer ist als das, was man im Discounter zu kaufen kriegt?
Ich glaube, vom Discounter reden wir ja gar nicht, oder?
Nein, das nicht. Aber hin und wieder kaufe ich meinen Buben auch Fischstäbchen.
Aber würdest du sagen, die Leute schätzen das, Qualität? Was glaubst du?
Ich glaube, alle schätzen es nicht. Sie sagen alle nicht so teuer. Aber sie sehen im Hintergrund nicht, was, wie viel Arbeit für ein Kilo Fisch am See dahinter steckt. Mhm. Mit dem Netzaufnehmer putzen, setzen, einholen. Dann hast du teilweise mal 3 Tage keinen einzigen Fisch im Netz. Und dann müssen sie es halt, ich weiß nicht, wie man es ihnen erklären soll, was das für Fisch eigentlich ist, was für Qualität. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es alle schätzen.
Aber ich glaube, jeder, der das gehört hat, was du heute erzählt hast, der kriegt schon ein Gespür dafür, dass das wirklich eine Aufgabe ist. Also ich glaube, wenn du natürlich ins Fernsehen gehst, in die Podcasts gehst, hin und wieder, dann ist das schon ein bisschen Aufklärungsarbeit, was der Berufsfischerberuf wirklich so intensiv macht. Glaubst du nicht?
Auf alle Fälle. Ihr seid jetzt die Ersten, die was die Frage gestellt haben, ob die Leute das schätzen. Und ich habe mir da nie so drüber Gedanken gemacht, aber wie ihr mich da jetzt auch angeredet habt, bin ich mir nicht sicher, ob die Leute überhaupt wissen, von wo der Attersee-Fisch herkommt und wie der gefangen wird und was der für Arbeit ist.
Aber sagen wir noch ein bisschen kritisch. Glaubst du, dass jeder Fisch, der irgendwo auf einer Speisekarte steht, rund um den Attersee, fangfrisch, dass der wirklich am See kommt?
Ich möchte das jetzt mir enthalten und trinke mal beim Bier runter.
Das war eine weise Aussage.
Machen wir noch eine auf.
Ja, ist ein,
leider la. Entschuldige.
Der Geschichte, ich habe natürlich schon das zweite. Sehr gut, genau.
Mhm. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, dass man so viel Fisch fängt, was die Leute brauchen. Was haben wir? 61.000 Tonnen Fisch werden konsumiert in Österreich und ich glaube 4.000, 5.000 Tonnen produzieren wir selber in Österreich, wow, oder fangen wir selber. Mhm. Es ist einfach ein Wahnsinn. Mhm. Ich glaube, das kann man sogar nachlesen. Mhm. Wir können nicht so viel fangen, dass wir die Leute zufriedenstellen.
Aber was würde mit so einem See passieren, wenn man den Fisch gar nicht einsetzt? Weißt du, wenn man es wirklich natürlich lassen würde, das ganze System? Das würde überhaupt nicht funktionieren, oder?
Interessante Frage. Darf man dann auch nicht fischen.
Das heißt, man muss es wirklich in Ruhe lassen, damit es trotzdem halbwegs einen Bestand erzeugt.
Es wird jedes Jahr ungefähr gleich viel entnommen, wie er wieder eingesetzt wird. Mhm. Es ist ein Kreislauf. Und das ist wie in der Jagd. Da kannst du entnehmen und es kommt wieder was nach.
Aber gibt es stärkere und gibt schwächere Jahre?
Es gibt auf alle Fälle unterschiedliche Jahre. Ja. Mhm. Auf einmal haben wir wieder Jahre, da fangen wir ganz wenig. Und dann auf einmal... Zack, schlagt es wieder um uns wieder und der See und dann hast du wieder so schöne Erfolge, dass du dich freist und dann fährst du 2 Monate aus und fängst fast gar nichts.
Was ist dein Gefühl für das heurige Jahr?
Mein Gefühl für das heurige Jahr ist sowieso so schön, weil ich jetzt halt sowieso an den Petrus glaube und der mir jetzt halt heuer im Sommer noch einen Haufen Fisch schickt.
Positive Gedanken.
Ja, zum Wohl. Kurz und dann kommen wir
zu unserem Wordrap. Ah, da ist mein Bier.
Prost, meine Herren.
Zum Wohle.
Zum Wohl. Zum Wohle. Wir haben noch 4 kurze und knappe Fragen und bitten um kurze und knappe Antworten. Die erste: Am Salzkammergut schmeckt mir
Fisch.
Das war klar, oder?
Aber welcher? Welcher ist der beste?
Der Flussbarsch, der Schratzen. Filet. Natur.
gut, dass wir heute so viel über den gelernt haben.
Genau, wir haben gestern noch gesagt, über den Schratzen fragen wir ihn ein bisschen, fragen wir ein bisschen aus. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Das ganz schöne Wetter.
Oh, wie ein Schelm lacht er.
Ich darf jetzt nicht sagen.
Du darfst warum? Alles sagen, keine Sorge, ja?
Ja. Warte, ich muss ein wenig flüstern. Weil beim schirchen Wetter kommen die Stadinger nicht am See.
Okay.
Ein Lausbau ist auch.
Entschuldigung.
Fast. Im Salzkammergut fehlt mir.
Puh. Gar nichts. Nein, was sollte man denn fehlen?
Das ist eh die beste Antwort.
Ja, eben. Am Salzkammergut ist das Allerwertvollste.
Unsere Region, unsere Nationalität, unsere gemütliche Partie, wenn wer kommt auf Besuch, sind wir freundlich zu alle und unser geiles Essen. Mhm. Und die ganzen verschiedenen Hügel und Berge und Platschen, was wir da haben.
Daniel, du hast jetzt nur 2 Minuten Zeit, wenn du das brauchst, dass du dem Salzkammergut und den Menschen darin eine Botschaft mitgibst. Was möchtest du den Menschen sagen da?
Lügt euch nicht an. Genießt die Natur. Und bleibt freundlich. Und habt einen Durst und einen Hunger.
Und esst einen guten Fisch. Vielen Dank. Genau.
Dankeschön.
Ich wünsche euch alles Gute und ich hoffe, es hat euch getaugt.
Es hat uns voll getaugt. Es war super. Wir genießen jetzt noch den Abend hier. Danke, Daniel Reiter.
Bitte danke. Gerne. Und Dankeschön euch zwei, dass ihr euch Zeit genommen habt, für mich ein wenig zu interviewen.
Für dich.
Nitzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.